Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Heute tritt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn zu einem Krisentreffen zusammen. Verkehrsminister Andreas Scheuer zu seinen Erwartungen an die Bahn.
Mir geht es darum, dass das Gesamtsystem Schiene besser wird. Und da weiß ich, dass der Vorstandsvorsitzende mit seinem Vorstand bestrebt ist, aus diesen Botschaften, die wir haben, rauszukommen und auf ein positives Gleis zu kommen.
Mehr zur Deutschen Bahn in dieser Sendung, in der wir auch fragen, wie der Autobauer Tesla, der in Brandenburg eine Gigafactory hinstellen will, eigentlich mit Gewerkschaften umgeht und wie die Busbranche jetzt auch grüner werden will. Zunächst aber der vielleicht größte Börsengang aller Zeiten. Seit gestern können Anleger Aktien von Aramco zeichnen. Der saudi-arabische Konzern will noch im Dezember an die heimische Börse in Riad gehen. Über den Börsengang von Aramco, der als größter Ölproduzent der Welt gilt, berichtet Ulla Herrmann.
Der Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco geht in die heiße Phase. Am Sonntag legte der saudi-arabische Ölkonzern die Preisspanne fest. Sie soll für die 3 Milliarden Aktien zwischen $8 und $8,50 pro Papier liegen. 25,6 Milliarden US-Dollar könnte der Börsengang dem staatlichen Ölgiganten in die Kassen spülen. Das wäre zwar etwas weniger als zuvor geschätzt, aber Saudi Aramco würde damit den Rekordwert des chinesischen Internetkonzerns Alibaba übertreffen. Es wäre der womöglich größte Börsengang aller Zeiten. Auf einen Schlag könnte Aramco wertvoller sein als der iPhone-Gigant Apple oder der US-Konzern Microsoft. Anleger dürfen die Aktien bis zum 4. Dezember zeichnen. Saudi-Arabien will sich mit dem Börsengang unabhängiger von den Öleinnahmen machen und die Einnahmen aus dem Börsengang in andere Industriezweige stecken. So will der umstrittene mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman eine Zukunftsstadt, eine Art Silicon Valley mit Technologieunternehmen am Roten Meer bauen. Aramco beschäftigt zurzeit rund 76.000 Menschen. Im vergangenen Jahr verdiente der saudi-arabische Ölkonzern rund 111 Milliarden US-Dollar. Damit lag der Gewinn des saudi-arabischen Staatskonzerns rund ein Drittel höher als die Gewinne der Rivalen Exxon, Shell, BP, Chevron und Total zusammen. Allerdings birgt die Investition in Aramco Risiken. Mitte September hatte es Anschläge auf Anlagen des saudi-arabischen Ölriesen gegeben.
Und wir nehmen die Information von Ulla Herrmann zum Börsengang von Saudi Aramco mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, schauen wir uns diesen Börsengang einmal genauer an. Wie ist der aus Sicht der Finanzmärkte einzuordnen?
Ja, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Die einen sagen, da stecken wirklich große Chancen drin, auch beziehungsweise gerade für Saudi-Arabien. Andere sind eher skeptisch. Das gesamte Konstrukt, um das mal so zu bezeichnen, das sei schwierig. Das ist ein riesiger Konzern, der vor allem Geld mit einem Produkt verdient, und das ist ein Produkt, das auch nur endlich vorkommt. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Hendrik Leber von der Fondsgesellschaft Arcatis über den geplanten Börsengang unterhalten, und von Hendrik Leber wollte ich zunächst wissen, warum auf einmal dieser Börsengang, und hier ist seine Antwort.
Naja, Saudi-Arabien braucht Geld. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Die sind im Jahr 1950 3 Millionen Einwohner gewesen. Jetzt sind es 33 Millionen. Die haben einen immensen Reichtum und haben ein Staatsdefizit von $50 Milliarden. Das heißt, die geben einfach zu viel aus. Und die brauchen einfach Geld jetzt in der Kasse des Staatshaushaltes. Das ist meine eindeutige Einschätzung für den Grund. Zweiter Grund vom Timing her, warum jetzt? Ich glaube, die Saudis merken, dass das Ende des Ölzeitalters langsam kommt. Der Ölverbrauch auf der Welt wächst nur noch knapp 1% pro Jahr, also langsamer als die Weltbevölkerung. Und wir sehen jetzt mit alternativen Energien, dass das Weltverbrauchsverhalten sich ändert. Und da ist jetzt ein guter Zeitpunkt, rauszugehen und Kasse zu machen mit dem, was noch da ist.
Ist aber nicht gerade diese große Abhängigkeit vom Öl genau das Problem?
Länder, die auf Rohstoffen ihren Reichtum aufbauen, enden nachher mit leeren Kassen. Länder, die ohne Rohstoff operieren, wie die Schweiz oder die Niederlande, müssen sehr viel aktiver schauen, was eigentlich ihre Wertschöpfungsleistung ist. Länder mit Rohstoffen verbrauchen die häufig, leben häufig über ihre Verhältnisse, und am Ende ist das Geld ausgegeben und es bleibt nichts übrig. Und bei Saudi-Arabien wird es wahrscheinlich so sein, da ist keine Basisindustrie im Land, die das Land auch nach der Ölzeit noch ernähren könnte. Öl ist das Einzige, was sie haben, und sie müssen es jetzt zur Kasse machen.
Wer könnte denn Interesse an den Aktien haben?
Also ich werde nicht dabei sein. Denn die Frage ist, wenn ich mich beschweren möchte, in den USA weiß ich, an welches Gericht ich mich wende. In Russland weiß ich, dass ich wahrscheinlich im Gefängnis lande und in Saudi-Arabien werde ich zersägt, wenn ich in die Botschaft marschiere. Das ist nicht so angenehm, in diesen Ländern seine Rechte nachher auch durchzusetzen. Sicher, wenn alles gut läuft, bekommt man seine kräftige Dividendenrendite. Aber wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn in dem Aufsichtsrat irgendwelche Dinge unstimmig sind, wenn die Zahlen nicht stimmen sollten, habe ich kein Durchsetzungsmittel.
Also eigentlich eher ein Alarmzeichen?
Nee, es ist einfach nur eine Anpassung an den Realismus. Saudi-Arabien ist kein Investitionsland. Die Börse ist sehr klein, ist nicht liquide, hat kein Rechtssystem, das die Börse dort stützt. Also von daher zum Investieren ein gefährliches Pflaster.
Kommen wir hier in Deutschland auch an die Aktien?
Ach, man kann die Aktie durchaus kaufen, ist ein bisschen komplizierter. Also die ganzen Abwicklungswege in Saudi-Arabien an der dortigen Börse zu kaufen, ist etwas komplizierter. Man muss die Settlement Instructions aufsetzen, das ist alles ein bisschen aufwendig, aber das geht durchaus. Es ist aber wahrscheinlich ein Test, man fängt mal mit diesem kleinen Betrag an, um einfach das Preisniveau im Markt auszutesten. 1,5% ist ja nicht viel. Und damit kann ich mal testen, wie reagiert der Markt, und dann kommen garantiert die nächsten Privatisierungsschritte in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich immer mit dem Ziel, das Staatsdefizit ein bisschen auszugleichen.
Was weiß man über Saudi Aramco? So viel wie über Shell oder BP, oder ist das eine Blackbox?
Für mich ist Saudi Aramco eine Blackbox. Bei den großen westlichen Ölgesellschaften kann ich sehr gut reinschauen und wissen, welche Reserven haben die, zu welchen Kosten kommt das Öl aus dem Boden. Das ist ja ein ganz wichtiger Treiber. Wie ist die Explorationstätigkeit in welchen Regionen? Und bei Saudi Aramco weiß ich eigentlich fast gar nichts.
Das sagt Hendrik Leber von der Fondsgesellschaft Akatis.
Ja, sehr klare Worte von Herrn Leber, Frau Wehrle. Schauen wir mal auf den DAX jetzt. Trägt die Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA noch oder bröckelt das schon wieder?
Naja, also kein klarer Trend heute beim DAX. Zunächst ist er gestiegen, doch das bisherige Tagesplus ist wieder aufgezehrt. Wir sehen jetzt ein leichtes Minus. Der DAX bei 13.296 Punkte. Sie sagen das am Wochenende, da hieß es, die Verhandlungsführer hätten miteinander telefoniert. Es sei um ein Teilabkommen gegangen. Beide Seiten brauchen letztendlich einen Erfolg. In den USA stehen Wahlen an. Die Folgen der Auseinandersetzungen, die gehen ja weder an den Chinesen noch an den Amerikanern spurlos vorbei. Wobei auch klar ist, das eigentliche Gerangel, das wird weitergehen. Es geht um die Vorherrschaft in der Welt. Die Amerikaner wollen ihre Vormachtstellung in vielen Bereichen behalten. Die Chinesen, die wollen nicht länger Werkbank der Welt sein. Also auch wenn man sich jetzt einigt auf ein Teilabkommen, ich denke mal, es wird weiter Thema bleiben.
Eine überraschende Nachricht heute vom Volkswagen. Der Konzern schaltet bei den mittelfristigen Wachstumserwartungen einen Gang zurück. Wie kommt das denn an?
VW-Aktien sind große Verlierer im DAX. Mehr als 3% geben die Papiere nach. Die Autobranche gehört ja zu denjenigen, die in ganz besonderer Weise die Folgen der Handelsstreitigkeiten zu spüren bekommen. Hausgemachte Probleme kommen hinzu. VW blickt nach vorn, will weltweit gesehen zu den ganz großen Anbietern von Elektrofahrzeugen werden. Doch das alles kostet viel Geld. Und jetzt heißt das eben, der Umsatz dürfte im kommenden Jahr nur noch 20% über dem Umsatz von 2016 liegen. Zuletzt ist man von 25% ausgegangen. Und auch die Gewinne dürften nicht mehr so stark sprudeln.
Ja, ganz anders die Situation bei Kia Gen, der Biotech-Firma. Da ist die Aktie heute gefragt. Warum?
Ja, das hängt mit Übernahmegerüchten zusammen. Kia Gen hat eigenen Angaben zufolge verschiedene Übernahmeofferten vorliegen. Aufsichtsrat und Management wollen diese nun prüfen. Wer sich dahinter verbirgt, bis wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, das alles ist noch völlig offen. Kia Gen, das ist ein Unternehmen, das sich auf Tests zum Nachweis von Krankheiten und auf Laborgeräte spezialisiert hat. Zuletzt, da lief es nicht so gut. Der langjährige Vorstandschef hat im Oktober seinen Rücktritt angekündigt. Es gibt einen Strategiewechsel, die Umstellung des Produktionsnetzwerkes. Also alles keine einfachen Zeiten, aber durch diese Übernahmespekulationen sind die Aktien heute 11,7% im Plus, und so etwas kommt nicht alle Tage vor.
Und auch nicht alle Tage vorkommt ein Kurssprung um fast 40%. Der spanische Börsenbetreiber BME, was ist denn da los?
Ja, auch hier zeichnet sich ein Übernahmekampf ab. Die Schweizer Börse will den spanischen Handelsplatz kaufen. Die Börse Euronext hat Gleiches vor. Gut, man muss das alles sehen. Es gibt immer mehr Konkurrenz. Neue Handelsplattformen machen den bisherigen Anbietern das Leben schwer. Solche Hochzeitsvorhaben hat es immer wieder gegeben. Aber ob das am Ende funktioniert, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach größer werden, Synergien schaffen und sich so der weltweiten Konkurrenz oder gegenüber der weltweiten Konkurrenz besser behaupten zu können.
dann zum Schluss noch der Euro, die Anleihen und der Goldpreis.
Der Euro aktuell 1,1058 $. Die Umlaufrendite ist von -0,35 auf -0,33% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1,457,50.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir haben es eben an der Börse gehört. Der Volkswagen-Konzern senkt seine Umsatz- und Gewinnziele für 2020. Die deutschen Autobauer stehen immer mehr unter Druck. Zuletzt hat der US-Elektroautohersteller Tesla angekündigt, in eine sogenannte Gigafactory in Grünheide nahe Berlin zu investieren, angeblich bis zu 4 Milliarden Euro. Grund für uns, der Frage nachzugehen, wie es eigentlich um den Umgang Teslas mit den Gewerkschaften steht. Katharina Wilhelm hat recherchiert.
Beispiel Buffalo, New York. Dort steht die Gigafabrik 2, eine große Halle, in der vor allem Module für Photovoltaikanlagen entstehen. Ende 2018 gab es Versuche der Stahlarbeitergewerkschaft, sich dort zu organisieren. Robert Walsh, einer der Mitarbeiter, sagte dem örtlichen TV-Sender: Ich will hier Karriere machen, eine lange Zeit arbeiten, bis zur Rente am besten. Wir bekommen aber zu wenig Geld für die Arbeit, die wir hier machen. 12-Stunden-Schichten am Fließband, schlechte und nicht sehr sichere Arbeitsbedingungen, Stress. Das sind nur einige Punkte, die ehemalige Mitarbeiter dem Unternehmen vorwerfen. Der Sender CNBC hatte im Juli aufgedeckt, dass Mitarbeiter in der kalifornischen Fabrik in Fremont unter schwierigen Bedingungen arbeiteten. Um die Produktionszahlen zu erreichen, wurde kurzerhand beispielsweise ein riesiges Zelt aufgebaut, in dem die Elektroautos weitergebaut wurden. Während der Feuersaison sei das Arbeiten in dem teils offenen Zelt aber unangenehm gewesen.
And also outlining how the conditions there not always the best, especially when the wildfires were going on in California.
Tesla selbst behauptet von sich immer wieder, dass das Unternehmen überdurchschnittliche Gehälter zahlen würde. Zudem sei der Sicherheitsstandard verbessert worden, nachdem es in einigen Tesla-Fabriken Arbeitsunfälle gegeben hatte. Grundsätzlich sei man offen dafür, dass sich Mitarbeiter organisierten, hatte Tesla-Chef Elon Musk geäußert. Tatsächlich scheint Tesla aber aktiv Mitarbeiter davon abzuhalten, einer Gewerkschaft beizutreten. Unter anderem hatte Elon Musk sich per Twitter geäußert, als einige Mitarbeiter in Fremont Flyer für Gewerkschaften verteilten. Er schrieb:
Nichts hindert das Tesla-Team in unserem Autowerk daran, eine Gewerkschaft zu gründen. Aber warum Gewerkschaftsbeiträge zahlen und Aktienoptionen für nichts aufgeben?
Mit diesem Tweet habe Elon Musk gegen Arbeitsrecht verstoßen, urteilte Ende September ein kalifornisches Gericht. In dem Urteil ging es gleich um mehrere unfaire Maßnahmen, die Tesla gegen seine Mitarbeiter angewendet haben soll. Mitarbeiter seien vom Sicherheitspersonal bedroht worden, als sie Flyer für Gewerkschaften austeilten. Außerdem soll ein gewerkschaftsfreundlicher Mitarbeiter entlassen worden sein. Diesem sollten nun nach dem Gerichtsurteil die Wiedereinstellung und Rückzahlungen angeboten werden. Außerdem verpflichtete das Gericht Tesla dazu, in Fremont ein Treffen zum Thema Gewerkschaften abzuhalten, an dem Elon Musk teilnehmen müsse. Wie nun die Zusammenarbeit zwischen Tesla und den Gewerkschaften in der geplanten Fabrik im deutschen Brandenburg aussehen könnte? Einen Vorgeschmack gab es bei den Gehaltsverhandlungen in dem von Tesla übernommenen Autozulieferer Grohmann in Rheinland-Pfalz. Dort hatte sich die IG Metall für höhere Löhne stark gemacht. Am Ende war das Ergebnis zwar, dass Tesla nicht in den Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie einsteigt. Die Gehälter der Mitarbeiter wurden aber um rund 30% über der bisherigen Gehaltsstruktur angehoben. Und es gibt eine Jobgarantie bis ins Jahr 2022.
Katharina Wilhelm berichtete. Und Themenwechsel: Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn kommt in wenigen Minuten um 14 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um die Zukunft des Finanzvorstands Alexander Doll. Aber es dürfte auch die weitere Entwicklung beim Bahnkonzern besprochen werden. Erst vor wenigen Tagen ist ein Ultimatum von Verkehrsminister Andreas Scheuer an die Bahn abgelaufen, ein Konzept für die Bahn und den Güterverkehr vorzulegen. Über die Erwartungen der Politik an die Bahn. Dagmar Pepping.
Verkehrsminister Andreas Scheuer geht es bei der Bahn nicht schnell genug vorwärts.
Bei mir steigt natürlich auch eine Ungeduld, weil ich weiß, dass die Bürger was erwarten.
Die Forderungen des CDU-Politikers an Bahnchef Richard Lutz sind klar. Mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit, mehr Züge, mehr Personal. Schließlich hätten Regierung und Bundestag Milliardenpakete für den Staatskonzern geschnürt und für eine Top-Finanzausstattung gesorgt, so Scheuer.
Eine Megabotschaft mit so vielen Mitteln für die Systemschiene wie nie zuvor. Und daraus müssen wir jetzt was machen.
Die gerade vom Haushaltsausschuss des Bundestages abgesegnete neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Bahn sieht insgesamt 86 Milliarden Euro für das marode Schienennetz vor. Verteilt über die nächsten 10 Jahre. Der sogenannte Infrastrukturbeitrag des Bundes beläuft sich auf 51,4 Milliarden Euro. Die hochverschuldete Bahn soll entsprechende Eigenmittel beisteuern, um das Netz fit für die Zukunft zu machen. Dazu kommen zusätzliche Mittel des Bundes für den Regionalverkehr. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht schließlich das ehrgeizige Ziel, die Zahl der Bahnpassagiere bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Das kann gelingen, sagt Martin Burkhardt, der Bahnexperte der SPD-Fraktion.
Wenn Qualität wieder Einzug hält und Pünktlichkeit vor allem und Service und genug Wagenmaterial da ist, dann ist es möglich. Die Mehrwertsteuersenkung ist ein erster Schritt. 5 Millionen mehr Passagiere werden erwartet, aber die Deutsche Bahn muss hier liefern.
Im Rahmen ihres Klimapaketes hatte die Große Koalition vereinbart, die Mehrwertsteuer auf Tickets im Fernverkehr abzusenken. Von 19% auf 7. Fahrkarten sollen dadurch im Schnitt rund 10% billiger werden. Starttermin Anfang des neuen Jahres. Damit mehr Menschen auf Auto und Flugzeug verzichten und auf die klimafreundlichere Bahn umsteigen, hat der Konzern 137 neue Züge der Baureihe ICE 4 bestellt, die bis 2024 alle im Einsatz sein sollen. Mehr Passagiere soll auch der geplante Deutschlandtakt anlocken, der in den nächsten Jahren etappenweise eingeführt wird. Kernpunkte: mehr Verbindungen, bessere Anschlüsse und kürzere Fahrzeiten. Christian Jung, der Verkehrsexperte der FDP-Fraktion, hat Zweifel, ob das Spitzenmanagement der Bahn den Herausforderungen gewachsen ist.
Die Leistung von einzelnen Vorstandsmitgliedern ist nicht gut. Deswegen wurde jetzt ja auch Frau Nikutta zur neuen Cargo-Vorständin und DB-Cargo-Chefin gewählt.
Sigrid Nikutta, die bisherige Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, soll die kriselnde Güterverkehrssparte der Bahn nach vorne bringen, die seit Jahren Verluste macht. Nikutta löst Alexander Doll ab, der auch als Finanzvorstand seinen Hut nimmt, nach einem wochenlangen Streit im Vorstand. Die Bahn wolle DB Cargo stabilisieren und mehr Güter auf die Schiene bringen. Eine weitere Ergebnisverschlechterung sei aber absehbar, hat Konzernchef Lutz in einem Brief an Verkehrsminister Scheuer geschrieben. Der hatte dem Bahnchef zuvor ein Ultimatum gestellt, um Verbesserungspläne für den Staatskonzern vorzulegen. Auf die Frage, wie groß sein Vertrauen in Lutz noch sei, antwortet der Verkehrsminister ziemlich verschwurbelt.
Mir geht es darum, dass das Gesamtsystem Schiene besser wird. Und da weiß ich, dass der Vorstandsvorsitzende mit seinem Vorstand bestrebt ist, aus diesen Botschaften, die wir haben, rauszukommen und auf ein positives Gleis zu kommen.
Verkehrsminister Scheuer im Beitrag von Dagmar Pepping. Und wir bleiben in der Transportbranche. Jetzt geht es aber um Reisebusse. Die Busunternehmer sehen sich mit vielen Fronten konfrontiert. Die Digitalisierung und der Fachkräftemangel sind nur zwei davon. Und die für nächstes Jahr geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Fernfahrten kommt nur der Bahn, nicht aber Busfahrten zugute. Sind Busse aber nicht eigentlich in einer Poolposition beim Klimaschutz? Über den 38. Tag der Bustouristik berichtet Tobias Krone.
Der Pressetermin vor dem 38. Tag der Bustouristik in Augsburg findet passend in einem Reisebus statt. Ein modernes Modell der Luxusklasse. Man will ein bisschen die Muskeln spielen lassen. In der Branche der Fern- und Touristikbusanbieter hat sich Frust angestaut. Denn vom Klimapaket der Bundesregierung profitiere man nicht, erklärt Benedikt Esser, Präsident des Internationalen Bustouristikverbands RDA, kurz vor der Veranstaltung.
Die Argumentation für die Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn hatte ja einen klimapolitischen Hintergrund. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt vom Umweltbundesamt, dann ist natürlich der Reisebus noch besser als die Bahn und muss natürlich auch eine steuerliche Senkung erfahren.
Der Wettbewerb sei künftig verzerrt, da Reisende künftig nur noch 7% Mehrwertsteuer auf Bahntickets zahlen müssen, aber weiterhin 19% auf Reisen mit dem Bus. Inzwischen hat der Marktführer Flixbus bekannt gegeben, dass er klagen wolle, möglicherweise mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz und einer Beschwerde bei der EU-Kommission. Dass Busfahren derzeit noch CO2-freundlicher ist als die Bahn, die teils mit Dieselloks fährt und teilweise noch mit Kohlestrom, das bestätigen Vergleichsstudien. Auch etwa die des ökologisch orientierten Verkehrsclub VCD. Entsprechend hört man auch vom Tourismussprecher der Grünen im Bayerischen Landtag, Christian Zwanziger.
Also wir sind als Grüne für eine emissionsfreie Mobilität und im Augenblick ist der Fernbus da auch gute Alternative zum Individualverkehr. Deswegen bin ich auch für eine Mehrwertsteuersenkung im Busverkehr.
Ganz emissionsfrei sind Fernbusse trotzdem nicht, bemängelt der Grünen-Politiker. Busse mit Batterien machten für Fernbusse aber keinen Sinn, Benedikt Esser.
Ja, wenn wir dann alle Stühle, Sitze ausbauen, weil die Batterien natürlich entsprechend schwer sind, das ist vollkommen unvorstellbar auf der Langstrecke.
Die Branche will weiter an Dieselantrieben der Euro 6 Schadstoffklasse festhalten. Flixbus dagegen plant, 2021 die ersten Busse mit Methangas und Wasserstoffmotoren einzusetzen. Klimaneutral wolle das Unternehmen in gut 10 Jahren unterwegs sein. Sorgen macht der Bustouristikbranche auch die zunehmende Busaversion in den Großstädten. Rom hat alle Touristenbusse verbannt. Das sei kontraproduktiv, denn Busse sorgten für weniger Verkehr, sagt der RDA. Auch in Augsburg wird über die Busse diskutiert. Die Stadt hat hier für den anstehenden Weihnachtsmarkt eine Lösung erarbeitet. Götz Beck, Tourismusdirektor der Region Augsburg.
Wir haben so einen Service, dass die Busse direkt vor den Christkindsmarkt fahren können. Dann steigen die Gäste aus. Der Bus fährt zurück zum Parkplatz am Plärrer. Dort wird der Busfahrer mit dem Shuttle-Service wieder in die Innenstadt gebracht. Man holt dann den Busfahrer nach 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, wieder ab. Bringt ihn zu seinem Bus. Er kommt dann wieder vom Busparkplatz in die Innenstadt, holt seine Gäste ab und fährt raus.
Anders als in Rom seien Reisebusse in Augsburg weiterhin willkommen.
Für uns berichtet Herr Tobias Krohn. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Auch die Wirtschaftsredaktionen befassen sich eingehend mit den Beschlüssen des Grünen Parteitags in Bielefeld.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Nach allen Seiten anschlussfähig sein. Das ist der Anspruch, der von dem Parteitag ausgeht. Anschlussfähig wollen die Grünen auch mit Blick auf die Wirtschaft sein. Es ist deshalb eine geschickte Strategie, dass sie sich jetzt auch die Interessen der Arbeitnehmer auf die Fahnen schreiben. Unter Managern dürften die Grünen dagegen kaum Sympathiepunkte gesammelt haben. Ob es nun ein deutlich höherer CO2-Einstiegspreis oder Vorschriften für eine klimaneutrale Produktion sind. Für die Wirtschaft sehen die Grünen vor allem mehr Regeln vor. Der Reutlinger Generalanzeiger hält fest: Wer die Parteitagsbeschlüsse anschaut, merkt schnell, dass die Versöhnung von Ökologie und Wirtschaft sehr teuer werden könnte. 12 € Mindestlohn sind zudem kein guter Gesprächsanfang für eine Allianz mit der Industrie. Die Grünen lassen sich alles offen, aber in Bielefeld wurden die Weichen eher für ein linkes Regierungsbündnis gestellt. Ein Jahr nach Beginn der Gelbwesten-Proteste in Frankreich hat sich die Lage dort nach Ansicht der Kommentatoren nicht grundlegend verändert. Präsident Macron müsse weiter soziale Unruhen befürchten, meint der Tagesspiegel aus Berlin. Ein Teil der Studenten lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen arbeiten unter einem immer stärker werdenden Druck knapper Ressourcen. Und auch die Rentner scheuen sich im Nachbarland nicht auf die Straße zu gehen. Die Vereinfachung des Rentensystems mit den zahlreichen Sonderregelungen für einzelne Berufsgruppen und eine Festlegung auf längere Beitragszahlungen gehört zu den schwierigsten Herausforderungen in Frankreich. Die Frankfurter Rundschau weist darauf hin, dass die Gelbwesten vor allem eines teilten: die Ablehnung der Regierung sowie große Unzufriedenheit mit der sozialen Ungleichheit, die nicht nur Frankreich betrifft, und mit der wachsenden Kluft zwischen abgehobener Elite und den kleinen Leuten. Es stimmt, manche Gelbwesten treten radikal auf und Alternativen zur aktuellen Politik schlagen sie kaum vor. Es wäre allerdings auch Aufgabe der Regierenden, die soziale Situation der Menschen in Frankreich zu verbessern. Die gelben Westen sind ein Warnsignal für die gleichbleibend explosive Stimmung im Land.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki am Mikrofon. Ein Thema dann bei ihm: Sensationsfund in Bayern. Der Urmensch Udo begeistert das Dorf Pforzen.